Wir haben das Privileg, dass uns alle Wege offen stehen. Also wir können ja sämtliche Formen und Ernährungsweisen ausprobieren und haben immer die Gewissheit, dass wir auf jeden Fall nur zum Essen kriegen. Aber auf der anderen Seite finde ich halt, gibt uns das halt auch extrem viel Verantwortung.
Tofu im Speckmantel.
Servus, schön, dass du zuhörst. In diesem Podcast laden wir dich ein, die Farbenpracht der Landwirtschaft kennenzulernen. Heute zu Gast ist Katharina Mühlbauer vom Kirchtanner Biohof. Katharina wusste schon sehr früh, dass sie es einmal sein wird, die den Hof übernimmt. Sie betreibt nun zusammen mit ihren Eltern den Hof und das Konzept finde ich mutig und sehr ambitioniert. Kathi, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst.
Hallo.
Grüß dich. Magst du mal kurz vorstellen, was war dein Lebensweg bisher und wie bist du hingekommen, wo du jetzt stehst?
Ja, sehr gerne. Ich bin Katharina Mühlbauer oder Kathi vom Kirchtanner Biohof. Mein Lebensweg, ich sag mal so, ich bin bei uns auf dem Bauernhof groß geworden, auf dem Einödhof, mit Schweine auch schon immer. Und ich habe schon recht früh gewusst, dass mich auch das Thema Landwirtschaft total interessiert und dass ich da mal mit einsteigen will oder mich da beruflich hinbewegen möchte. Wobei ich aber lang nicht, also nicht gewusst habe, dass auch Tierhaltung mal dazu gehören wird, weil ich mit der Tierhaltung früher immer eher so meine Probleme gehabt habe. Wir waren damals auch noch konventionell und es ist jetzt gar nicht unbedingt deswegen, aber einfach so die Haltung bei uns am Hof hat mir nicht so gut gefallen und ich war eigentlich eher immer der Meinung, ich wäre mal eine Ackerbäuerin, weil ich einfach schon immer gern Bullock gefahren bin. Aber irgendwie ist dann doch alles anders gekommen und auch durch die Umstellung auf Bio und die Änderung der Tierhaltung bei uns am Hof, das hat dann alles dazu geführt, dass ich mich dann doch für die Tierhaltung auch entschieden habe und ich habe sogar noch einen draufgesetzt und habe mit der Direktvermarktung angefangen. Also während dem Landwirtschaftsstudium habe ich angefangen, einen Online-Shop zu gründen mit meinen Eltern und haben wir das Fleisch dann deutschlandweit schon immer versandt. Mittlerweile ist auch noch ein Hofladen dazu gekommen und obwohl ich eben früher sogar Vegetarierin war, weil ich eben die Tierhaltung nicht so cool gefunden habe, hat sich das ein bisschen gewandelt und mittlerweile verkaufe ich das Fleisch sogar eben deutschlandweit.
Super. Ja, und du bist ja auf Instagram sehr aktiv und gibst viele Einblicke in deinen Alltag. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, so du bist gut im Brückenbauen und hast lässt einfach die Leute auch teilzuhaben an deinem Arbeitsalltag. Und was ich besonders schön gefunden habe, war die Reihe, was ich an meinem Job liebe. Magst du mal ein bisschen, was dir gerade aus der Hüfte so einfällt, uns teilhaben lassen, was dir an dem Job so gefällt?
Mei, also sag mal, das Schöne in der Landwirtschaft ist, dass kein Tag ist wie der andere. Nee. Also man hat extrem viel Abwechslung. Man hat auch lange Arbeitstage, muss man natürlich auch sagen. Also es ist kein 9-to-5-Job und Feiertage oder so sind immer schwierig mit Tiere. Also die Tiere gingen immer vor und die haben ja immer Hunger. Also man muss schon viel arbeiten, aber es ist schön, man ist halt auch sein eigener Chef. Also man kann sich halt durchaus alles ein bisschen einteilen und ja, es ist einfach, für mich gab es keinen schönen Beruf, man arbeitet mit der Natur, man ist draußen, man arbeitet, ja, es ist eine Arbeit, die, sage ich mal, schon irgendwo erdet, man, ja, also für mich ist es einfach der perfekte Job.
Ihr habt euch ja dazu entschlossen, also der Papa, glaube ich, hat sogar in den 80er Jahren schon mal probiert und jetzt habt ihr es aber umgesetzt, dass die Sauer auf die Weide dürfen, also dass die Schweine auch auf die Weide dürfen. Ja, welche Hürden hast du da zum Nehmer gehabt und wie gestaltet sich das eigentlich im Detail?
Ja, genau. Also mein Papa hat das damals schon probiert, bevor er damals dann seine Ställe baut hat, und zwar direkt eben als Freilandhaltung. Das ist leider gescheitert, und zwar aus dem Grund, dass wir halt nicht wie ja, in Norddeutschland oder wenn man nur weiter aufgeht, da gibt es überall sehr sandige Böden. Bei uns in Niederbayern, wir haben sehr schwere Böden, und damals auch in dem Jahr, wo er das den Versuch gestartet hat, hat es generell sehr viel geringt, und das Ergebnis war eigentlich, dass so, ja, ich sag das jetzt nicht, aber dass wirklich Metterhoh träg und bärz war und das dann auch für die Schweine nicht mehr schön war. Also es ist damals einfach nicht gut gegangen. Aber trotzdem haben das Weide halt von irgendwie nie loslassen. Und dann mit der Bio-Umstellung und irgendwie haben wir immer schon gesagt, Mensch, irgendwann war doch das cool, wenn die Schweine einfach wieder nach draußen dürfen. Und jetzt haben wir das eben als Auslaufhaltung gelöst. Also bei uns dürfen die trächtigen Mutterschweine nach draußen und auch Teil der Mastschweine und die dürfen sie aber immer aussuchen, wo es 30 Grad aufhalten. Also die können jederzeit auf Wort gehen, aber jetzt eben auch bei 35 Grad oder so, wenn es einfach in der prallen Sonne jetzt auch nicht unbedingt schießt, dann gehen sie halt in den Stall rein. Und so funktioniert jetzt das für uns super gut. Und vor allem haben wir halt wirklich auch Verbesserungen gemerkt, was die ganze Tiergesundheit betrifft. Dann eben auch bei unseren tragenden Schweindel, wenn die dann Richtung Abferkelung, also wenn dann die Geburt ist, dann sind die dann auch viel schneller wieder auf der Hähe, weil der Kreislauf viel schneller wieder in Schwung kommt. Das sind alles so Erkenntnisse, wo uns die Weide wirklich auch extrem viel gebracht hat und wo wir froh sind, dass wir das so umgesetzt haben.
Ja, es macht da echt einen Spaß, zuschauen zum Dörfer. Kann man sich eigentlich gar nicht satt sehen. Also ich war schon zweimal bei euch daheim und hat mir ziemlich taugt. Jetzt kann man sagen, also zumindest nach meinem Empfinden, so wie es ihr das macht, so ist es eigentlich das Optimum. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass manche andere Leute, die auch Schweine halten, sich vielleicht denken, ja, in die Richtung mehr, die vielleicht auch gehen. Was kannst du die Leute mit auf den Weg geben? Oder sag ich mal, was wird da, oder was macht es vielleicht auf dem Weg schwer und was macht es leicht, da hinzukommen, wo du gerade stehst?
Ja, also ich sage mal, es gibt natürlich Hürden und es gibt natürlich, jetzt gerade wenn man es aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, Gründe, die definitiv eher dagegen sprechen, so eine Weide zu machen. Ich meine, wir sind bei uns in Niederbayern, wenn man jetzt mal von Pachtpreise ausgeht, irgendwo 1.000 Euro aufwärts, dann ist das natürlich schon eine Überlegung, obwohl es damals bei uns, glaube ich, auch viele Leute den Kopf geschüttelt haben, dass wir dann vor allem echt Felder, die teilweise unser bester Boden sind, dass wir die dann quasi von Ackerland in Weidefläche umgewandelt haben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schwierig, wo es jetzt die ganze Tierhygiene betrifft und so und der Seuchenschutz. Also es ist ja gar nicht so einfach, dass man so eine Schweineweide umsetzen darf. Also da tut man es mit Rinder ein bisschen leichter, aber bei den Schweinen, da gibt es echt hohe Auflagen. Und das sind natürlich schon so Hürden, wo es einem schwer machen oder wo vielleicht auch die Politik gefragt ist, dass man doch das ein bisschen ändern kann. Aber gleichzeitig ist also, wenn man offen ist für den Weg, dann finde ich, also es gibt erstens nichts Schöneres, den Schweinen einfach zuzuschauen. Es ist auch, wenn man jetzt mal eben dann weiterdenkt, die Fleischqualität ist einfach eine ganz andere, weil die Schweine halt einfach viel Bewegung haben, viel frische Luft, sich auf der Wort dann auch ihre Nährstoffe aus dem Boden ziehen, die es einfach brauchen. Und ja, also ich finde eben, dass man jetzt in der Tierhaltung einfach ja, wieder mehr in die Richtung gehen soll. Und eben jetzt auch, wenn man an die Wirtschaftlichkeit denkt, dass auch natürlich letztendlich auch die Verbraucher gefragt. Also, dass man halt vielleicht weniger Fleisch isst, aber dann halt einfach mehr Geld dafür ausgibt und sowas halt einfach auch unterstützt.
Sehr gut. Mir fällt gerade der Spruch ein. Den hat, glaube ich, oder der Kurt Marti oder der Hans Pestalozzi, glaube ich, haben den mal sich ersonnen. Und den würde ich gerne zum Besten geben. Soll ich in Bayerisch anfangen oder in Hochdeutsch? Was meinst du, Kathi?
Also ich fand Bayerisch immer super, ich kann es mir selber einmal nicht abgewohnen, aber wie du willst.
Okay, ich fange mal in Bayerisch an. Wo kann man mal hin, wenn ja jeder bloß immer fragt, wo kann man denn da hin? Und keiner gangert, um zum Schauen, wohin wir kammerten, wenn wir hingangerten. Also du hast mich jetzt verstanden.
Ich hab dich verstanden.
Und jetzt sage ich nur mehr auf Hochdeutsch. Wo kämen wir hin, wenn jeder nur fragen würde, wo kämen wir da hin? Und niemand ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir denn hingingen. So. Und jetzt wissen auch die Menschen aus Nicht-Bayern, wie der Spruch geht, jetzt sage ich nur mehr auf Bayerisch, dass sie mit Bildern füllen können. Wo kam man da hin? Wenn ja jeder fragt, wo kam man da hin? Und keiner gangert, um zum Schauen, wohin wir kamen, wenn wir hingangerten. Genau, und das ist mir jetzt deshalb eingefallen, der Spruch, Kathi, weil ich das Gefühl habe, ich habe den Weg auf euch genommen, um zum Schauen, wohin man kamen, wenn man gangert. Also ihr habt geschaut, wie kann man die Hürden nehmen und habt, glaube ich, auch ganz schön investiert in vielerlei Hinsicht. Und ich finde das echt schön zum sehen, dass das funktioniert, weil für viele Leute ist das wahrscheinlich utopisch, was ihr macht. Aber ihr macht es, also es ist Realität. Und das ist für mich sehr schön zum sehen. Ich selber arbeite ja auf einer solidarischen Landwirtschaft, die jetzt gerade ihr 10-Jähriges gefeiert hat. Und da hat es auch viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, wie möchtest du das machen, das haut doch nie hin und so, aber es darf funktionieren und wenn viele Kräfte an derselben Stelle andauern, dann kann sowas funktionieren. Und da gibt es so eine schöne Kindergeschichte, wo zuerst zwei, dann drei, dann vier, dann fünf und irgendwann acht, die probieren eine Rührmasse zum Ziehen aus dem Boden und dann zu zehnt oder zu elft schaffen sie es. Und so sehe ich das bei euch auch.
Ja, also ich muss auch sagen, der Spruch, den finde ich super, den habe ich auch noch gar nicht kennt, aber das beschreibt eigentlich ziemlich gut meinen bisherigen Lebensweg, weil ich immer schon der Meinung bin, man muss sich einfach mal was trauen. Und ich weiß auch bis immer noch nicht, ob das auf Dauer gut geht oder ob es irgendwann nicht mehr passt oder so, aber eben, man findet es halt einfach nur raus, indem man es macht und indem man es ausprobiert. Und ich habe halt auch das große Glück, dass meine Eltern da also mitziehen. Also das muss man auch ganz klar sagen, ohne die da es natürlich gar nicht gehen. Aber wir haben halt irgendwie dann gesagt, Mensch, das ist unsere Philosophie und unser Ansatz, wo wir der Meinung sind, das ist der richtige Weg und dann probieren wir es halt einfach mal aus. Und da sind wir auch immer noch dabei.
Super. Kathi, was bedeuten für dich Ernährungssouveränität?
Ernährungssouveränität. Also sagen wir so, ich glaube, die Hauptdefinition ist ja quasi auf Staaten bezogen, aber ich finde, das kann man ja auch ganz individuell auf sich selber beziehen. Und zwar ist Ernährungssouveränität in meinen Augen halt wirklich was Individuelles. Also wir haben in Deutschland natürlich jetzt auch, wenn man eben nach Ernährungssicherheit geht, das Privileg, dass wir eigentlich, dass uns alle Wege offen stehen. Also wir können ja sämtliche Formen und Ernährungsweisen ausprobieren und haben immer die Gewissheit, dass wir auf jeden Fall nur zum Essen kriegen. Aber auf der anderen Seite finde ich halt, gibt uns das halt auch extrem viel Verantwortung, dass man halt dann auch entsprechend sich Gedanken macht und ja, einfach, dass man sich ein bisschen bewusst ist, wo es isst man da und wo kommen meine Lebensmittel her und dass man eben die Chance nutzt, die wir in Deutschland haben, dass man halt einfach essen kann, was man will und aber dann halt auch eben entsprechend damit umgeht. Und das ist mir ganz wichtig, einfach, dass man natürlich auch nicht verschwenderisch damit umgeht und schaut, ja, kommt das aus der Region, einfach, also für mich fließt da wahnsinnig viel mit ein, einfach im Endeffekt meine ganze Philosophie ist und Endeffekt ja meine Form der Ernährung und das finde ich halt einfach wichtig.
Ja, da folgt mir ein Spruch vom Wam Kat und zwar heißt der: Essen ist politisch. Womit wir bei der nächsten Frage warten wollen. Was wünschst du dir von der Politik?
Ich habe leider in der Politik immer ein bisschen das Gefühl, dass zwar immer so ein bisschen die bäuerliche Landwirtschaft gepredigt wird, aber eigentlich die ganzen Entscheidungen und alles in eine andere Richtung leider läuft und leider nach wie vor immer alles einfach extrem nach Wachstum ausgerichtet ist und Wachstum führt halt immer dazu, dass natürlich dann auch Preiskampf, ein Preisdruck da ist und gerade wenn es jetzt eben um tierische Lebensmittel geht, dann ja, gibt es halt Lebewesen, die dann darunter einfach leiden. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Politiker ein bisschen mehr zu dem stehen, was sie eigentlich immer predigen und das aber dann halt auch fördern. Also zum Beispiel, dass jetzt, es hat jetzt in der alten Politik nur eine Förderung geben, die zum ersten Mal eigentlich die Mehrarbeit in der Landwirtschaft fördert und nicht immer nur das Wachstum. Das war für 7 Jahre ausgelegt, jetzt ist es gleich wieder eingestampft worden, jetzt gibt es das 3 Jahre immerhin, aber es ist halt wenig Planungssicherheit da und es werden halt oft Entscheidungen getroffen, die halt eigentlich das kleine Bauern und regionale Landwirtschaft halt wirklich schwierig machen und da würde ich mir halt einfach ein wenig einen Richtungswechsel wünschen.
Ich höre oft den Einwand, wenn wir unsere Standards hier in Deutschland hochschrauben und hochschrauben, dann haben wir irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig und hören wir alle auf, alle Bauern hören auf und wir haben dann das billige Fleisch aus China und Spanien. Was hast du da für Gedanken zu dieser Einstellung?
Ich frage mich halt immer, gerade wenn es um Lebensmittel geht, muss das immer alles wettbewerbsfähig sein oder kann man nicht als Landwirt Deutschland einfach sagen, man schaut eben, dass die eigene Landwirtschaft, die innerdeutsche Landwirtschaft, dass die einfach gefördert wird, aber halt vielleicht da einfach ausreicht, dass man vielleicht eben nicht dann ja, irgendwelche Abkommen schließt, die dann eben so wahnsinnig billige Lebensmittel unter echt schlechte Standards dann nach Deutschland bringen oder ob es nicht gescheiter wird, die deutschen ja, Lebensmittel einfach ein bisschen mehr zu fördern. Also ich finde, das ist natürlich ein wahnsinnig schwieriges Thema, das man aus ganz vielen Blicken beleuchten kann, aber ich finde, wir haben hohe Standards, aber die sind einfach ja auch noch nicht da, wo sie könnten. Aber natürlich ist dann halt auch wichtig, dass halt einfach auch die deutschen Lebensmittel wieder mehr gepusht werden.
Jetzt bist du neben dem, dass du schon selber sehr viele Einblicke in dein Leben gibst als Bayerin, auch Teil der sogenannten Hoffluencerinnen. Und magst du uns kurz erklären, was das eigentlich ist und was ihr da treibt?
Die Hoffluencer, das ist ein Netzwerk vom Landwirtschaftsministerium vom Bayerischen gefördert. Und zwar geht es einfach darum, dass Landwirte, bayerische Landwirte, eben sich trauen, ins Netz zu gehen und in die sozialen Medien einfach zu sagen, was wir machen. Und das hat halt einfach den Hintergrund, dass eben, das ist jetzt wirklich mal ein guter Ansatz, dass einfach ja die Leute sich mehr Gedanken machen, wo kommen ihnen die Lebensmittel her und da halt einfach ein bisschen Einblicke kriegen in die bayerische Landwirtschaft. Genau, und da sind wir mittlerweile ein ziemlich großes Netzwerk und haben wir dann einmal im Jahr ein Netzwerktreffen und da gibt es auch ganz coole Aktionen und das ist wirklich eine schöne Sache einfach, weil halt da endlich mal einfach uns bayerische Bauern ein wenig eine Plattform geben wird.
Ja, ich finde, man kann sehr viel lernen dabei. Also selbst ich, wo ich auch in sparsamen Maß zwar, aber immerhin auch Landwirtschaft betreibe, auf der Solawi kann eigentlich bei jedem Beitrag was dazulernen. Es hat auch jeder seine Strategien. Landwirtschaft ist ja so vielfältig. Und wenn es nur ein kleiner Trick ist, wie man beim Bullock so und so tut, damit man dies und jenes Problem nicht hat. Finde ich schon eine tolle Sache. Jetzt würde ich gerne auf das Thema Kreislauflandwirtschaft eingehen, weil ich bin nämlich da ein großer Fan davon. Und ich finde, ihr macht es schon, betreibt es schon ziemlich gut. Magst du mal kurz erklären, was ist für die Kreislauflandwirtschaft und welche Kreisläufe werden bei euch am Hof geschlossen?
Ja, ich meine, es ist natürlich nie ein vollendeter Kreislauf, weil man entnimmt ja im Endeffekt dann Lebensmittel, aber zumindest in Ansätzen finde ich die Kreislaufwirtschaft auch extrem wichtig. Bei uns kann man sagen, ist das so, unser Ackerfläche passt sehr gut mit dem Tierbestand zusammen. Das heißt, wir haben für unsere eigenen Felder nur Futter für unsere Tiere. Und auf der anderen Seite ist der Dünger jetzt auch genau richtig, um unsere Felder wieder ausreichend zu versorgen, aber auch nicht zu überdüngen, sondern das ist einfach, ist einfach eine ausgewogene Geschichte. Also wir haben nur Dünger, um dann auch auf die Ackerflächen langfristig wieder was anbauen zu können. Und auf der anderen Seite können wir halt alle unsere Tiere ernähren, ohne dass wir jetzt eben mordsmäßig Futter zukaufen müssen. Und uns ist halt gerade ganz wichtig, ich meine, Schweinehaltung-Thema, Soja ist ja da immer sowas. Soja ist einfach eine wichtige Eiweißfutterquelle für Schweine. Und gerade da finde ich es halt einfach wichtig, dass man die halt einfach in der Lage ist, selber herzustellen und eben nicht aus anderen Ländern, vor allem nicht aus Übersee zum Holen. Das ist einfach für mich wichtig.
Wenn jetzt etwa auf Bio umstellen möchte, der Bauer oder Bayerin, was hält einem davon ab? Was ist das Schwierige dabei?
Mei, ich sag mal so, wir haben halt gerade jetzt in der Schweinehaltung das Problem, dass ganz viele Bauern als die letzten 25, 30 Jahre wahnsinnig viel investiert haben und gleichzeitig aber der Schweinemarkt eigentlich nie so das Nonplusultra war. Also es war immer auf und ab und man hat halt keine Planungssicherheit gehabt und war immer extrem, ja, also hat immer schauen müssen, dass man irgendwie Geld einbringt. Und da ist natürlich, also das war für uns, obwohl wir ja eigentlich schon immer sehr überzeugt vom Bio waren, halt wirklich so die Entscheidung, wollen wir jetzt wieder ein Risiko eingehen und wieder Geld investieren, die ganzen Ställe alles umbauen, ohne dass man ja auch wieder die Gewissheit hat, ob das dann letztendlich funktioniert. Und ich kann jeden nur ermutigen, also für uns war es die absolut richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob wir immer noch Schweine hätten, wenn wir damals nicht auf Bio umgestellt hätten. Weil ich natürlich auch schon gar kein Fan davon war, aber einfach auch, weil es wirtschaftlich halt wirklich immer schwierig war. Und also ich finde Bio einfach super, eben gerade wenn es ums Thema Planungssicherheit geht, weil jetzt bei uns, wir sind Naturland-Mitglied und da gibt es halt einen Preis, der wird einmal im Jahr in der Schweinehaltertagung festgelegt und der zählt dann für ein Jahr. Und das ist halt was, also ein riesen Vorteil im Vergleich zum herkömmlichen System, wo man ja permanent die Preisschwankungen ausgesetzt ist. Und darum, ich kann jeden nur ermutigen, eben jetzt mal auch eben abgesehen davon, dass halt die Tiere einfach schon ein schönes Leben haben, würde jetzt mal behaupten, dass es halt wirklich einfach auch, dass wir auf jeden Fall ein bisschen aufatmen haben können und jetzt halt einfach wissen, woran wir sind und gleichzeitig haben wir auch die Sicherheit, dass unsere Schweine abgenommen werden und ja, das tut auf jeden Fall gut.
Genau, du hast jetzt gerade von den Preisschwankungen geredet. Kannst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, inwiefern der globale Markt die Existenz unserer landwirtschaftlichen Betriebe beeinflusst.
Ja, das ist ein bisschen einfach zu erklären. Im Grunde ist es so, es gibt natürlich immer irgendwo Angebot und Nachfrage, ganz normal. Und wir haben halt einfach eben hohe Konkurrenz in der Fleischbranche, sage ich mal. Sowohl innerhalb Deutschland, aber eben auch mit dem Ausland muss man konkurrieren. Und dadurch haben wir da permanenten Preisdruck und die Schlachthöfe nehmen natürlich immer das günstigste Fleisch ab oder orientieren sich am günstigsten Preis. Und dadurch, dass man als Landwirt ja sowieso immer in Vorleistung geht, also man steckt ja erst schon wahnsinnig viel Zeit, Geld, Arbeitskraft in ein Produkt ein, bis man dann am Schluss endlich mal einen Gewinn damit erzielt. Und ja, damit ist man halt dem ganzen System schon ziemlich ausgesetzt. Und ja, dadurch gibt es halt eigentlich permanenten Preisdruck und das ist echt nicht ohne.
Gut, jetzt das würde mich mal interessieren, weil du bist ja wirklich sehr nahe an die Schweine, die du hältst. Und jetzt würde mich mal interessieren, was lernst du von Erna oder was könnten wir als Gesellschaft lernen von der Art, wie Schweine sind?
Von der Art, wie Schweine sind. Also ich habe tatsächlich eben Thema Instagram gestern erst ein Reel gemacht, weil ich einen Weiderundgang gemacht habe. Das müssen wir regelmäßig machen, weil wir unsere Zäune halt kontrollieren. Und meine ganze Herde Schweine ist den kompletten Weg mit mir am Zaun entlang gegangen, weil Schweine sind extrem neugierig, extrem aufgeweckt. Die checken sofort, wenn da irgendwas los ist und wollen dann wissen, hey, was passiert da? Und sind sehr intelligente Tiere. Also es ist wirklich Wahnsinn zum Sehen, was die alles checken. Checken muss die Kinder. Also, die sind wirklich, also, die haben ja auch einen höheren IQ als Hunde und teilweise wird auch behauptet, höher als der Mensch selber. Und das, wenn man sich mal vor Augen führt, dann finde ich, erkennt man halt einfach die Verantwortung, die man den Tieren gegenüber hat. Und dass eben die, also, ein Schwein hat, verbringt in der Natur 70% vom Tag mit Erkundungsverhalten, also sprich Wühlverhalten und einfach die Umgebung auskundschaften. Und darum finde ich es einfach so wichtig, dass man dann auch die Schweine die Möglichkeit gibt, dem Verhalten nachzukommen, eben auf der Wort oder sei es auf die Schweineterrassen bei uns, auf die Ausläufe, einfach im Stroh, dass die einfach wirklich den ganzen Tag irgendwie ja, dem Erkundungsverhalten nachkommen können und einfach in einem natürlichen Artverhalten. Und das ist mir halt ganz wichtig und da arbeiten wir halt extrem dran, dass das einfach machen können bei uns.
Magst du uns mal schildern, wie bei dir eine klassische Arbeitswoche ausschaut?
Ja, also man muss sagen, dass ich tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr täglich im Stall bin. Also heute habe ich mal wieder das Vergnügen, aber an sich bin ich hauptsächlich bei uns in der Hofküche, also quasi in der Verarbeitung dann. Und da ist unsere Woche eigentlich schon ziemlich durchgetaktet. Also der Montag ist immer ein bisschen so nur der Puffertag, wo ich eben einmal in den Stall gehen kann oder Büroarbeit machen kann. Und am Dienstag geht es bei uns dann aber in der Hofküche so richtig los. Also da kriegen wir dann von unserem Metzger dann das ganze Fleisch zurück und dann wird da verarbeitet, verpackt, Wurst gemacht, zerlegt, alles Mögliche, bis dann am Schluss eben unser fertig verpacktes Fleisch entweder bei uns im Hofladen landet oder dann eben deutschlandweit verschickt wird. Also ich bin eigentlich hauptsächlich in der Hofküche tätig. Und mein Highlight ist aber dann immer am Wochenende, am Freitag. Und zwar haben wir da immer unseren Besuchertag. Also da haben wir immer Nachmittag um 3 eine Hofführung, wo wir dann eben zwang, wie unsere Schweine so leben, weil ich es eben wichtig finde, dass sich da jeder mal damit auseinandersetzt. Und Food Friday, da gibt es dann immer was zum Essen. Das ist dann immer so der schöne Wochenabschluss. Und Wochenende habe ich dann wieder Zeit für meine Schweine.
Sehr gut. Sei nur gern eingehe auf die 20-Kilometer-Challenge.
Ja.
Für die Leute, die das nicht kennen, also die Genussregion Niederbayern ist eine Initiative, die hat es gegeben von 2020 bis 2025. Da haben wir versucht, ein bisschen die kulinarische Identität Niederbayerns zu erkunden und haben auch in der Fastenzeit dazu aufgerufen, sich nur aus Zutaten, sofern es geht, von 20 Kilometer Umgebung zu ernähren. Und du hast daran teilgenommen. Was waren deine Learnings?
Ja, genau. Ich habe jetzt da 2 oder 3 Mal mitgemacht bei der Challenge und also ich habe erstens mal mega Spaß drauf gehabt, weil man sich eben gerade in der Zeit dann wirklich damit auseinandersetzt, wo die Lebensmittel herkommen. Und gerade eben, also ich finde, es wird im Laufe der Fastenzeit dann immer einfacher, weil sie startet ja relativ früh, da muss man dann wirklich nur ein bisschen, eben gerade wenn es um Mist geht, nur schauen, wo es ist überhaupt verfügbar und dann mit der Zeit kommt dann schon immer mehr dazu. Aber ich finde es mega cool. Es ist natürlich, es hat seine Herausforderungen, weil man natürlich eben erstmal schauen muss, hey, 20 Kilometer, was gibt es denn da eigentlich zum Umkreis und wo komme ich jetzt halt zu meinem Essen? Aber ich finde, das ist immer eine richtig schöne Zeit und auch das erdet einen halt total, wenn man wirklich mal schaut, hey, wo kriege ich jetzt mein Essen her, wo ist cool, leckeres draus zaubern und ja, also ich finde das immer mega wertvoll. Ich werde es auch nächstes Jahr wieder machen, einfach für mich selber und ja, finde das auf jeden Fall total spannend und eine super Sache.
Bei der Gelegenheit magst du uns vielleicht dein Lieblingsrezept verraten.
Mein Lieblingsrezept. Also ich muss sagen, ich probiere sehr viel aus und meine Lieblingsrezepte ändern sich eigentlich ständig. Jetzt aktuell, weil es das jetzt am Wochenende gerade gegeben hat, sind es Spaghetti Carbonara und zwar so richtig original Spaghetti Carbonara. Und zwar haben wir für uns selber einen Guanciale hergestellt, also so ein richtig original Speck aus der Schweinebacke. Und das hat halt schon total Spaß gemacht, sich da reinzufuchsen, hey, wie stellt man den eigentlich her? Und da haben wir jetzt halt wirklich geschaut, dass man halt, also wir haben uns da so ein Video angeschaut von so einer 80-jährigen Italienerin, das haben wir dann erstmal auf Deutsch übersetzen müssen, wie halt die Carbonara so original macht. Und das war mega cool einfach, weil ich sowas halt richtig spannend finde, wenn da wegen einer Story dahinter ist und wenn man dort erstmal ein bisschen schauen muss, hey, wie geht das? Und das war auch super, super lecker. Also die Original Carbonara sind ja wirklich ganz ohne Sahne und wirklich nur mit dem Fett dann eben auch von dem Guanciale und Eier und Nudelwasser dann und das ja, war super lecker und das ist aktuell jetzt gerade mein absoluter Renner, aber wie gesagt, der kann sich dann auch schnell wieder ändern, wenn ich wieder ein nice, cooles Rezept entdecke.
Sehr gut. Wenn du magst, dann kannst du mir das Rezept schicken.
Ja, das mache ich gerne.
Dann schreiben wir mir das nämlich drunter.
Ja.
Genau. Und dann werde ich ja das in den Shownotes verlinken. Du hast einmal gesagt, der Biolandbau ist ohne Tierhaltung sehr schwierig. Magst du mal erklären, warum das so ist?
Ja, das hängt eben auch mit dem Ackerbau zusammen, weil man ist natürlich eben in der Biolandwirtschaft wirklich, also auf den organischen Dünger angewiesen. Also im konventionellen kann man sich ja da noch ein bisschen helfen mit Mineraldünger und so weiter, aber das ist ja alles im Bio nicht möglich, aus guten Gründen meiner Meinung nach.
Aus welchen Gründen?
Naja, wenn man sich mal anschaut, jetzt für der Kunstdünger, wie der hergestellt wird, das ist natürlich extremst energieaufwendig und ja, ist halt einfach ein chemisches Verfahren und ich bin einfach immer Fan von natürlichen Verfahren, wenn man das so sagen kann. Und der organische Dünger, ohne den schafft man einfach keinen Humusaufbau. Humus ist natürlich auch extrem wertvoll, wenn man jetzt mal redet, Kohlenstoff zu binden, also jetzt auch aus Umweltsicht, sage ich mal, und generell ohne Humus wäre man uns schwer da langfristig wirklich Erträge aber zum Fahren von den Feldern und von dem leben wir ja letztendlich. Also da geht es jetzt noch gar nicht mal dann eben um unsere tierischen Produkte, aber einfach sämtliche Pflanzen und alles, was wir brauchen so zum Leben. Und ja, das klappt halt nicht ohne Mist und ohne tierischen Dünger. Und darum, ja, finde ich das auch sehr wichtig, dass man halt da einfach schaut, dass er natürlich kommt es immer darauf an, wie die Tiere leben, aber ohne die wird es schwierig werden.
Super, danke für die Erklärung. Jetzt kommen wir schon langsam auf die Zielgerade. Mich würde nur interessieren, magst uns du teilhaben lassen an einer Begegnung, die du in deinem Leben gehabt hast und die dich so richtig stark beeindruckt hat und die bis heute begleitet?
Eine Begegnung. Ich finde es schwer, das jetzt auf eine Begegnung runterzubrechen. Also jetzt, wenn ich meinen ganzen Lebensweg so anschaue und der spielt sich nun mal früh in der Landwirtschaft und Ernährungsthematik ab, ich glaube, dass eigentlich eher so die Vielzahl an Begegnungen ausmacht und die unterschiedlichen Meinungen und alles Mögliche, was man so lernt, angefangen jetzt, keine Ahnung, bei meiner Oma, die mir als Kind schon immer gepredigt hat, was man aus dem Gartl alles verwenden kann und eben, dass nichts weggeschmissen werden soll, aber dann auch, da spielt ganz viel mit eine. Also ich war ja auch schon relativ, ich habe schon relativ viel von der Welt gesehen und auch da, wenn man Schaut jetzt, keine Ahnung, Südostasien, wie die so leben und mit welchen einfachen Mitteln, dass die arbeiten und was die dann aber auch da alles draus schaffen und alles draus machen können. Oder in Australien, wo ich auf einer Farm gearbeitet habe, die selber auch Biofarm waren und die selber ganz viel Marktfrüchte angebaut haben und die dann wirklich selber vermarktet haben und die haben es da hinten deutlich schwerer, wie wir jetzt auch generell in der Landwirtschaft das sind. Also da spielt so viel mit ein, was mich halt, glaube ich, geprägt hat und was meinen Lebensweg dann irgendwie auch beeinflusst hat. Und ja, also ich tue mir jetzt da schwer, da eine Begegnung raus zum Suchen, die da elementar dafür waren. Ich glaube, es ist wirklich einfach die Vielzahl aus allem, was ich so gesehen habe bisher in meinem Leben.
Ich finde, dass das jetzt eh schön auf den Punkt gebracht hat. Und es muss ja gar nicht eine Person sein. Genau, ich finde das immer interessant, woraus speist sie so das Mindset, das man so mit sich rumtragt. Genau, Kathi, ich glaube, wir sind jetzt durch. Mich würde nur interessieren, eine Sache würde mich nur interessieren. Und zwar, welches Bierchen fällt dir ein, das dich geprägt hat?
Ein Bierchen. Das kommt jetzt wieder aus einer ganz anderen Ecke und das ist jetzt gar nichts Hochgestochenes oder so. Also ich bin ein Ultra Harry Potter Fan und die Bücher höre ich als Hörbuch und lese auch rauf und runter schon immer, mein ganzes Leben lang. Und ich finde, das ist natürlich ein Kinderbuch, aber man kann extremst viel daraus lernen, sei es im Umgang mit anderen Menschen oder generell einfach. Ja, ich weiß nicht, das ist so mein alltäglicher Begleiter, das höre ich auch in der Hofküche und so immer beim Arbeiten und ja, also das ist jetzt gar nichts Besonderes und gar nichts mehr als Wissenschaftliches, aber das ist so das, was ich im Zweifel immer anhöre, wenn ich gerade irgendwie Luft habe.
Ja, vielleicht hat dir das im Kopf so frei gemacht, dass du den Mut gewinnen hast, Kinder, den Weg zu gehen, den du gerade beschreitest. Kathi, ich sage vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war recht ein schönes Gespräch und genau, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Dankeschön.
Für dich,
Ciao.
Kathi. Servus. Schön, dass du zugehört hast. Wir würden uns sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnieren würdest. Und natürlich würden wir uns nur mehr freuen, wenn du diesen Podcast kommentieren würdest. Alle relevanten Links findest du in den Shownotes und natürlich findest du auch das Rezept dazu in den Shownotes. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und wünsche dir bis dahin eine feine Zeit. Servus.
Tofu im Speckmantel.